worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Fellner, unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Fellner live.
Schönen guten Abend, willkommen bei Fellner live. Bei mir zu Gast ist jetzt Stefan Petzner. Schönen guten Abend.
Danke für die Einladung.
Stefan, du warst ja immer ein großer Fan von Donald Trump, hast ihn auch hier immer verteidigt im Studio gegenüber diversen Kritikern. Jetzt hat Donald Trump vergangene Woche doch mit diesen Zöllen auch viele seiner Anhänger vor den Kopf gestoßen. Die Börsen sind brutal eingebrochen, Milliarden an Unternehmens- und Börsenwert innerhalb weniger Tage vernichtet worden. Die europäische Wirtschaft, aber auch die Asiaten etc. Zittern vor einem Trump-Beben. Bist du noch immer ein Trump-Fan oder bist du mittlerweile der Meinung, dass was Donald Trump da macht, ist vielleicht doch nicht ganz so klug?
Ja, ein bisschen das Paradoxon ist, dass wir 2005 bei der BZÖ-Gründung mit Haider, wo ich im Wesentlichen das Programm im Alleingang geschrieben habe, weil keine Leute da waren, Schutzzölle für Österreich verlangt habe, genau das, was jetzt Trump in den USA macht. Ja. Und ich verstehe seine Ansatzweise durchaus. Ja. Es gibt massive Handelsdefizite gegenüber der Europäischen Union, gegenüber China, und er will halt durch erhöhte Zölle die Unternehmen und die Arbeitsplätze zurück in die USA bringen. Die Frage ist, ob das wirklich funktioniert und ob es die Wirtschaft, vor allem die Verbraucher, Stichwort steigende Inflation, auf Dauer durchhalten werden können. Er ist sich sicher, er hat ja auch schon Durchhalteparolen ausgegeben, dass sich das auf Sicht lohnen wird. Die Frage ist, ob die Leute so lange Geduld haben. Ja, in einer globalisierten Welt, wo Welthandel zwischen allen Staaten stattfindet, zu so einer Zollkeule zu greifen, ist nicht ganz ungefährlich.
Aber kann man als österreichischer Patriot das gutheißen, diese Zölle gegen Europa, die ja Österreich massiv treffen? Also Donald Trump möchte damit ja quasi seine America First-Politik unterstreichen. Im Endeffekt ist es aber ein Frontalangriff auf alle anderen Länder. Also für Österreich definitiv nicht gut.
Ja, Trump ist halt dieser Dealmaker, nicht? Er sagt jetzt immer, let's make a deal, let's make a deal. Nicht? Also er betreibt klassische Erpressungspolitik in Wahrheit. Ne? Das ist Erpressungspolitik, was der macht. Er sagt, entweder ihr verhandelt es mit uns und steigt es auf uns ein, oder wir erhöhen die Zölle noch einmal, wie er es jetzt bei China zum Beispiel gemacht hat. Anderen gegenüber, das Weiße Haus behauptet, ja, sie hätten bereits 50 Länder, die bereit wären zu verhandeln. Ja, ich glaube, an den Früchten muss man dann schauen, die man erntet, ob es wirklich gefruchtet hat oder nicht. Ich glaube, das ist jetzt noch ein bisschen zu früh. Klar ist, dass der Trump hier aufs Volle geht. Es gibt ja auch schon warnende Stimmen aus den eigenen Reihen. Es sind ausgerechnet die Tech-Milliardäre, die hunderte Millionen in ihn gesteckt haben, wie zum Beispiel Jeff Bezos, Mark Zuckerberg oder auch Elon Musk, ja, haben ja hunderte Millionen Dollar Geld dadurch verloren.
Aber du bleibst dabei, du bleibst ein Trump-Fan oder siehst du ihn jetzt auch kritischer mittlerweile?
Was ich kritisch sehe, das habe ich gerade mit einem Freund schon vor 2 Monaten besprochen, habe ich gesagt, wir ziehen ja bald eine dritte Amtszeit an, bin ich mir sicher. Und genau das hat er jetzt schon verkündet, dass er noch ein drittes Mal antreten will. Das heißt, das war aber auch zu befürchten, dass er nach seiner ersten Periode eine zweite Periode anschlägt, die inhaltlich noch schärfer, noch radikaler, noch kantiger ist wie die bisherige. Und was ich schon für problematisch erachte, ist, dass er zentrale Säulen des demokratischen Staates, des Rechtsstaates, der Justiz Bildungsministerium etc. aushungern will und de facto den Staat umkrempeln will. Das ist eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung. Bei der Zollpolitik, noch einmal, bleibe ich dabei, dass man abwarten muss, was am Ende des Tages herausschaut. Trump ist ja so, das wissen wir ja auch, heute so, morgen ist so, übermorgen ist wieder anders.
Wie gespalten ist denn da auch die Stimmung innerhalb der FPÖ zu Donald Trump? Es gibt ja durchaus einige, die Donald Trump in den letzten Monaten in höchsten Tönen gelobt haben, Harald Wilimski beispielsweise. Zuletzt ist aber jetzt zum Beispiel Barbara Kolm, Wirtschaftssprecherin, aufgetreten und hat das auch heftig kritisiert, diese Zölle von Donald Trump. Siehst du da eine Bruchlinie in der FPÖ mittlerweile, was Donald Trump betrifft?
Na, für mich ist immer entscheidend, was der Bundesparteichef Kickl vorgibt. Und der hat immer gesagt, dass man Trump sehr vorsichtig behandeln muss und sehr zwiespältig behandeln muss und dann nicht in eine voreilige Jubelpose oder was auch immer ausbrechen darf, weil man nie weiß, was passiert. Er hat erklärt, er wird den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Mittlerweile schaut es dort schlechter aus denn je. Ja. Er nimmt die Verhandlungen mit dem Iran wieder auf, was wiederum ein positives Zeichen ist. Also es ist wahnsinnig schwer zu beurteilen, was von ihm zu erwarten ist. Und wenn er tatsächlich eine dritte Amtszeit anstrebt, was von der Verfassung her durch eine Ausnahmeregelung theoretisch möglich wäre, dann wäre das, glaube ich, nicht gut für die USA und die Welt.
Kommen wir nach Österreich. Auch in Österreich haben wir große Herausforderungen jetzt abseits der Zölle, die jetzt auf uns zukommen. Es gibt ein massives Budgetdefizit, mit dem die neue Regierung zu kämpfen hat. Gehst du davon aus, dass das aktuelle Sparpaket, das sich die Regierung vorgenommen hat, reichen wird oder kommen da weitere Sparmaßnahmen auf die Österreicherinnen und Österreicher zu?
Ja, es wird ganz, ganz sicher nicht reichen. Ich glaube auch, dass was bisher bekannt ist, noch lange nicht das Ende der Fahnenstange ist, sondern dass da noch einiges hinzukommen wird. Interessant ist für mich folgender Aspekt, dass die neue Dreierkoalition, die Ampelverliererkoalition, schon jetzt ihr Wahlprogramm, oder nicht Wahlprogramm, ihr Regierungsprogramm bricht, das ist nur noch keinem aufgefallen.
Inwiefern?
Es steht im Punkt Fiskalregeln ganz klar drinnen. Ich kann das auch zitieren. Ich habe mir das extra ausgesucht. Eine Sekunde.
So. Nur bevor wir da jetzt zu lang suchen.
Auf alle Fälle, inhaltlich ist klar gesagt worden, dass die EU strengstens darauf wert, also dass Österreich strengstens darauf Wert legt, die Fiskalregeln der EU weiterhin zu unterstützen. Also sogar mit einem sehr, sehr verstärkenden Verb, ja, und das heißt die EU, da haben wir es. Klar, nicht nur Bekenntnis, bitte, sondern klares Bekenntnis zur Einhaltung der EU-Fiskalregeln. Klares Bekenntnis, nicht heuertes oder ein bisschen oder vielleicht. Klares Bekenntnis. So, dieses klare Bekenntnis zur Einhaltung der EU-Fiskalregeln besagt, dass die EU-Fiskalregeln derzeit vorsehen, und das muss man sich auch bewusst sein, die Leute zu Hause, ja, dass ein Defizit über 3%, das ja offensichtlich jetzt auch angestrebt wird, ein Defizit für Erfahren,
wir sind bei 4,7% mittlerweile,
das eigene Regierungsprogramm bricht, noch einmal, klares Bekenntnis zur Einhaltung.
Na gut, das ist das Defizit des Vorjahres, muss man fairerweise sagen, da war die Regierung
noch nicht im Amt. Ja, das wird nicht anders sein, ne? Oder glaubst du an ein Defizit von unter 3%?
Weiß ich nicht, es schaut nicht gut aus, aber ich habe keine Glaskugel.
Und was viele nicht wissen, ist auch, dass mit diesem Bruch der EU-Fiskalregeln, das kann man auf der Parlaments-Homepage sogar vorlesen, finanzielle Sanktionen. Und Sanktionen ist in Österreich ein sehr belasteter Begriff. Man denke nur daran, dass die EU 99 gegen Haider Sanktionen verhängt hat. Die EU-Fiskalregeln sehen vor, dass bei einem Bruch und einer Nicht-Einhaltung der Sanierung enorme finanzielle Strafzahlungen und Sanktionen an Brüssel fällig werden. Und da kann man keiner erzählen, dass das alles eine Holler-Dreyog-Schicht ist und dass eh alles nicht so schlimm ist und wir unter keiner Kuratel Brüssels stellen. Natürlich stehen wir unter einer Kuratel Brüssels und ich weiß, dass sehr, sehr viele Leute wirklich Sorge haben, die sprechen mich auch an, werden wir zu einem zweiten Griechenland.
Aber jetzt ist es ja so.
Dieses zweite Griechenland ist nicht auszuschließen, wenn man so weiter tut wie bisher.
Aber jetzt ist es ja so, diese Ampel gibt es ja nur, weil FPÖ und ÖVP sich eben auf keine gemeinsame Regierungszusammenarbeit einigen konnten. Wie enttäuscht bist du denn, dass diese blau-schwarze Koalition unter einem Kanzler Kickl nicht geklappt hat?
Ich habe ja zu jenem Lager gehört, dass das von Anfang an sehr, sehr kritisch gesehen hat. Manche haben sich schon einen Minister gesehen und im Kabinettsposten. Sie wissen eh, wie das läuft. Ich bin immer sehr, sehr loyal und sehr um den Schutz auch des Herbert Kickl bedacht. Und habe ihm einfach keinen Rat gegeben, sondern ihm eine Frage gestellt und gesagt, beantworte die Frage für dich selbst, dann wirst du wissen, was zu tun ist.
Und das war die Frage.
Und die zweite Sache war, dass ich ihm gesagt habe.
Aber was war die Frage, die du ihm gestellt hast?
Dass er auf sein Herz und auf sein Hirn, auf sein Herz und auf seinen Bauch hören soll und weniger aufs Hirnkastel. Das habe ich gelernt im Leben, selbst wenn das Hirnkastel noch so sehr Ja sagt. Wenn das Herz und der Bauch Nein sagt, dann soll man es nicht machen. Und sein Herz, das hat er mir auch gesagt, sein Herz hat Nein gesagt.
Aber hat er sich verpokert? Hat er zu hart gepokert im Endeffekt mit den Ministerien beispielsweise?
Nein, überhaupt nicht. Es war eher überraschend, dass die ÖVP zum Beispiel mittendrin in den Verhandlungen plötzlich mit der Ministeriumsliste völlig unerwartet dahergekommen ist. Und wir haben, und das ist der entscheidende Punkt, wir haben mit der ÖVP nur negative Erfahrungen gemacht. Die ÖVP ist eine Neuwahlpartei, wie es im Buche steht. 2002 Knittelfeld.
Ja gut, Knittelfeld war jetzt aber war schon die FPÖ selber, fairerweise.
Naja, der Schiffsler hat es gesprengt und dann gleich Neuwahlen ausgerufen. Molterer ist reicht, auch Neuwahlen ausgerufen. Ja? Kurz Neuwahlen ausgerufen nach Ibiza. Das ist der klassische ÖVP-Schmäh. Und ich habe eben dem Kickl gewarnt und gesagt, frag dich selbst, glaubst du nicht, dass die erstbeste Gelegenheit und Chance nutzen werden, sobald du eine Schwächephase hast, aus welchen Gründen auch immer, Neuwahlen vom Zaun zu brechen. Ich bin mir sicher, beantworte die Frage für dich selbst. Und sie hätten es versucht. Wir haben von Anfang an gemerkt, dass sich die ÖVP nicht gebessert hat, dass sie nach wie vor versucht, schon mit gedrückten Budgetzahlen ist sie schon gekommen. Wir hatten Gott sei Dank schon die richtigen aufgetrieben, ja. Aber die haben uns schon versucht, mit gedrückten Budgetzahlen ins Boxhorn zu jagen und haben lauter Tricks angewendet. Es wurde ausgemacht, keine Kommunikation an die Medien. Die ÖVP hat permanent Sachen hinausgespielt. Das sind alles Dinge, die ein Misstrauen, das von Haus aus schon gegeben ist, nicht in Vertrauen umwandeln, sondern das Misstrauen verstärken. Und das hat dann ihren Höhepunkt gefunden, bei der Entscheidung, wer das Innenministerium stellt.
Jetzt steht eine nächste Wahl an, und zwar am 27. April. Das ist die Gemeinderats- und Landtagswahl in Wien. An sich laut Umfragen eine klare Sache. Die SPÖ wird Erster werden. Da ist nur die Frage, über 40% oder unter 40%. Die FPÖ wird Zweiter werden, wird sich wahrscheinlich verdreifachen. Auch da ist die Frage, eher 20 oder eher 25%. Und dann gibt es irgendwie ein Rennen um die goldene Ananas zwischen den kleinen Grünen, Neos und ÖVP, wer da Dritter wird und wer vielleicht unter die 10%-Marke fällt. Ist das eigentlich ein Wahlkampf zum Einschlafen, dieser Wien-Wahlkampf? Weil, wie gesagt, da ist ja vor der Wahl eh schon alles klar. Warum soll man überhaupt wählen gehen, deiner Meinung nach?
Ich habe das auch mit der Wiener FPÖ ein bisschen besprochen. Der Wiener Wahlkampf plätschert so ein bisschen dahin. Da ist kein Drive drinnen, ja. Weil Ludwigs Kalkül, der war sich ja sicher, dass Schwarz-Blau, also Blau-Schwarz kommt und daher auch die Vorverlegung. Und dann kam es plötzlich doch nicht. Und jetzt war da dieser Drive draußen, ja. Und jetzt plätschert alles so vor sich hin. Ich glaube, dass die SPÖ nicht die 40% erreichen wird. Ich glaube, dass die ÖVP auf 24 circa kommen wird.
Die FPÖ.
ÖVP, Gott bewahre, ja. FPÖ auf circa 24. Das ist für die Stadt Wien ein sehr, sehr, sehr gutes Ergebnis. Man darf nicht vergessen, dass wir bei der Nationalratswahl in Wien trotz des enormen Rückenwindes, den wir bundespolitisch hatten, nur knapp über 20% hatten. Das heißt, da ist ein Ergebnis von 24% für die Wiener Landesgruppe ein tolles Ergebnis. ÖVP, Absturz auf 10%. Ich glaube, der Amare ist jetzt schon Geschichte. Der grüne Wahlkampf ist, wie soll man das bezeichnen, Satire. Sie können das Klima nicht mehr hören, wir die Vögel. Da frage ich mich immer die eigenen Vögel im Kopf oder was machen die? Mhm. Also das ist Wahnsinn, wie die das machen. Die Neos machen eine gute Kampagne, auch wenn es ein bisschen Etikettenschwindel ist, weil sie die Meindl-Reisinger und den Herrn Wiederkehr plakatieren, die in Wien gar nicht mehr kandidieren. Ja? Und Gott, Amara mit Mutter, der Mann mit dem Koks ist bald nicht mehr da und so, da fragt man sich erst. Ist eine
du Droge. Hast ja viele Wahlkämpfe gemacht, was sagst du zu den ÖVP-Wahlplakaten in Wien?
Ja, ich frage mich ehrlich, wer so einen Scheißdreck verbocken kann.
Ja, also deiner nach Katastrophe.
Ja, das ist, viel schlechter geht's nicht, aber auch die grüne Kampagne. Ich halte ein Sujet für die Neos wirklich für sehr, sehr gelungen. Die machen das gut. Der Grundslogan, ganz ehrlich, ist weniger gut, weil, wissen Sie, Politik und Ehrlichkeit, das ist so, haha, verarscht zueinander. Mhm. Ja. Die Sozialdemokratie macht das ganz, ganz klassisch. Ja, und die FPÖ macht das auch für ihre Klientel bestimmt. Und Faktum ist, dass zum Beispiel Wien, das sind zwei wichtige Punkte, Wien gibt pro Jahr 1.700 Millionen Euro oder 1,2 Milliarden Euro aus für die Mindestsicherung. Dadurch, dass Wien am meisten zahlt von der Mindestversicherung, Mindestsicherung an Asylwerber, kommen alle nach Wien. Ja? Das heißt, von diesen 1,2 Milliarden Euro gehen 700 Millionen an Asylwerber. Und das halte ich für ungerecht. Das ist nicht in Ordnung. Und das muss angeglichen werden. Ja? Ich sage auch immer...
Das ist jetzt nicht die Wahlkampflinie, die du hier vertrittst.
Nein.
Sagen die FPÖ-Politiker, wir treffen...
Ich glaube, gerade mit dem türkischen Taxifahrer wissen immer sehr viel, weil die reden mit vielen Leuten. Da kam also aus der Türkei, das ist mir wichtig zu sagen. Die sind ja eigentlich auch laut Islamwissenschaftler Gungia und so für uns sehr gewinnbar, weil sie sehr konservativ, national sind und so weiter. Ja. Der findet die Politik der FPÖ gut, sagt, aber er kann sie nicht wählen, weil wir schieben ja alle ab. Und das ist falsch und muss man den Zusehern auch klar sagen. Wir unterscheiden genau zwischen denen, die hier zugewandert sind, die integriert sind, die Deutsch lernen, die arbeiten, Steuern zahlen und damit dem Staat etwas geben durch ihre Steuern, und denen, die zu uns herkommen, sich nicht integrieren, Islamisten sagen, kein Deutsch lernen und sich nur in die soziale Hängematte, soziale Hängematte,
Wahlwerbung ausartet.
Ich bin gleich fertig. In die soziale Hängematte der Mindestsicherung zurücklehnen und nur nehmen, anstatt zu geben, nur nehmen vom Staat, die gehören rigoros abgeschoben. Und ich habe das dem türkischen Taxifahrer erklärt. Und jetzt wählt der FPÖ. Ja.
Na bitte, dann schauen wir mal, was für ein Ergebnis dann am 27. April rauskommt. Ganz zum Schluss noch, Stefan, ein ganz anderes Thema, ein unpolitisches Thema, Dancing Stars. Da hast du wieder mal für ein bisschen Wirbel gesorgt, weil du bezogen in dem Fall auf Eva Klawischnik, deine Nachfolgerin als Politikerin, als Ex-Politikerin. Bei Dancing Stars sagt das, naja, das ist, sie ist fad, ganze Dancing Stars ist fad, gefällt dir die aktuelle Staffel nicht?
Das zeigen die Zuschauerquoten alleine.
Da fehlt der Stefan Petzner, meinst du, bei Dancing Stars?
Bitte?
Da fehlt ein Stefan Petzner bei Dancing Stars.
Da sagt der Dirk, ja, na, hilf mir jetzt beim Nachnamen. Der ehemalige Dancing Stars Juror, Dirk hieß er, Stehmann oder so, aus Deutschland, der ist nicht, ich habe das gesagt, sondern er hat das gesagt, es fehlt eine Figur im Sinn einer Polarisierung. Mhm. Bei Dancing Stars ist kein WM-Tanz, keine Tanzsport-Weltmeisterschaft. Mhm. Darum geht es bei Dancing Stars nicht, sondern Dancing Stars ist eine Unterhaltungsshow. Das ist ein wesentlicher Unterschied. Das heißt, es geht nicht nur ums Tanzen, sondern es geht auch um die Personality, es geht um einen gewissen Fun-Faktor, es geht um Überraschungen, um ein bisschen Drama, um ein bisschen Trash, das gehört alles dazu. Ja? Deswegen bin ich ja so weit gekommen, ohne tanzen zu können. Ich wusste ja, ich habe meine Rolle ja genau angelegt und vorher geplant, weil ich wusste, ich komme nicht durchs Tanzen weiter, sondern wenn dann nur durch meine Papalatur, ja, hat auch geklappt bis ins Halbfinale. Und wenn ich mir die jetzigen Kandidaten anschaue, die sind alle allglatt, die trainieren halt, ja, die tanzen halbwegs perfekt, aber da ist null Personality dahinter, da ist null Fun-Faktor dahinter, die sind alle so kalt und glatt gebügelt, das macht keinen Spaß. Bei uns damals, mit Dirk Heidemann, so hieß der Juror, ja, ich mit der Roswitha Wieland als Tanzpartnerin, das war ja Staffel 19, also keiner, das jetzt sagt, das war ganz am Anfang. Das war schon die 19. Staffel, also wir haben Dancing Stars schon 19 Jahre. Wir hatten Zuschauerquoten von 1,2 Millionen Zusehern. Die jetzige Staffel hatte in ihrer letzten Ausgabe jetzt am Freitag 650.000. Das ist ein Quoteneinbruch von über 50%. Mhm. Über 50%, und da muss ich schon der ORF fragen, was sie da falsch machen. Und die Frau Klawischnik, ja, es tut mir leid, ich meine, die war im Parlament schon fad und langweilig. Ja.
Abschließend noch, wer wird gewinnen bei Dancing Stars? Was ist dein Tipp?
Naja, ich glaube, es sind jetzt am Freitag auch das eigentlich große Favoritenpaar ausgestiegen, das erstmals 10 Punkte bekommen hat, beim Juryvoting, beim Publikumsvoting durchfiel. Ich glaube, dass die Simone Lugner sehr, sehr gute Karten hat, weil sie dieses Gesamtpaket, das ich gerade.
Also Stefan Petzner tippt auf Simone Lugner als Dancing-Siegerin.
Gut mitbringt. Ich wünsche sie auf alle Fälle. Die Klawischnik kann gerne ins Halbfinale kommen oder irgendwas, aber gewinnen darf sie nicht.
Okay.
Sonst verschwöre ich, trete ich nochmal an.
Na bitte, ja. Das ist ja auch eine Ansage. Stefan, vielen Dank für den Besuch im Studio. Wir machen eine ganz kurze Werbepause, dann geht's hier gleich weiter.